Astor Interview Lounge.
Der Star Talk mit Christian und Bettina Aust.
Und wenn ihr den Podcast öfter hört, dann wisst ihr, es geht immer los am Anfang mit unserer Schnellfragerunde zum Warmwerden. Und die fängt ganz einfach an. Sie heißt ganz schlicht und ergreifend die erste Frage: Wie heißt du?
Sebastian.
Was ist dein Beruf?
Schauspieler.
Wie heißt dein aktueller Film?
Die Eltern.
Welchen Film siehst du immer wieder und er wird dir nie langweilig?
Manche mögen es heiß.
Popcorn, süß oder salzig?
Süß.
Mit welcher berühmten Schauspielerin oder welchem berühmten Schauspieler, tot oder lebendig, würdest du gerne einen Tag verbringen?
Ich würde sehr gerne zusammen mit Simon Schwarz mal Walter Matthau und Jack Lemmon kennenlernen.
Wenn du eine Zeitreise auf ein Filmset machen könntest, welches würdest du dir aussuchen?
Ich würde gerne zum Patenteil 1 fahren.
Was ist dein Lieblingsfilmzitat?
Boah, Lieblingsfilmzitat. Ich schaue dir in die Augen, Kleines.
Was wissen die meisten Leute nicht über dich?
Keine Ahnung.
Wer war dein erster Leinwandschwarm?
Also wen ich echt ein bisschen verliebt war, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß sie? Elizabeth Shue in Karate Kid, die Blondine. Die fand ich, Allerdings habe ich bei Karate Kid auch das erste in meinem Leben Händchen gehalten im Kino. Und deswegen war die Frau, die da neben mir mit mir Händchen gehalten hat, der noch größere Schwarm.
Herzlich willkommen in der Interview Lounge.
Wir sind Bettina
und Christian.
Und wir freuen uns heute über einen Gast, der an der Bayerischen Theaterakademie August Everding ausgebildet wurde. Er war Ensemblemitglied am Bayerischen Staatsschauspiel München.
Ihr habt ihn bestimmt auch gesehen als Tatortkommissar und sein Durchbruch auf der Kinoleinwand war der Film Schwere Jungs. Seitdem ist er regelmäßig im Kino zu sehen. Und viele von euch kennen ihn bestimmt auch als Franz Eberhofer aus den Verfilmungen der Eberhofer-Krimis. Und es ist natürlich, ihr habt es schon geahnt, Sebastian Betzel. Hallo Sebastian, oder sagen wir Servus.
Hallo, wunderbar, Servus geht auch. Moin geht auch mittlerweile, ja. Also ist alles möglich.
Perfekt,
alles bei dir.
Nehmen wir alles.
Ja. Du bist ja geboren in Garmisch-Partenkirchen,
ja. Auch
durch die Verfilmung der Eberhofer-Krimis. Und deine Rolle als Franz Eberhofer stehst du ja so ein bisschen für das Urbayerische, lebst aber inzwischen jetzt hier in Hamburg. Was waren die Gründe für den Umzug? Was hat dich hier in Norden gezogen?
Ich hab davor schon in Berlin gelebt. Ich wollte immer in einer Großstadt leben. Also ich hatte ja auch in München ja lange gelebt, auch studiert und war im Theater. Und der Grund für Hamburg war die Liebe. Meine Frau ist Hamburgerin.
Okay. Und da hast du deine Komfortzone in München einfach verlassen?
Nein, ich habe da tatsächlich in Berlin gelebt zu der Zeit und das war gar nicht so die Komfortzone, sondern bin in die Komfortzone nach Hamburg gekommen, die sehr viel komfortabler war.
Bei welchen Gelegenheiten sprichst du in Hamburg? Obwohl, also im Film müssen wir sagen, deswegen kommen wir drauf, da sprichst du ja, der Film spielt ja in Hamburg. Und da sprichst du ja völlig dialektfrei, ja? Also bist ja auch ein Hamburger im Film.
Das müsst ihr bitte sofort dem Sönke Wortmann sagen, weil er gesagt hat, ja, man hört es halt doch schon immer sehr bei dir.
Was?
Und ich habe mir gedacht,
das war aber schon ziemlich gut.
Ja, also, danke schön.
Mhm, ja. Auf jeden Fall. Aber du sprichst jetzt so im Privaten, also jetzt, wir sind ja heute nicht privat, aber du sprichst so im Alltäglichen in Hamburg auch ein bisschen, so einen leichten Tinsch-Dialekt hast du da schon drin, ne?
Also, dass ich, die bayerische Färbung, die habe ich. Die will ich auch nicht loswerden. Ist mir auch wichtig gegen meinen Kindern.
Die sollen zweisprachig aufwachsen.
Entschuldigung. Die sollen zweisprachig aufwachsen. Dann haben sie es einfach später leichter im Wirtschaftsleben. Und außerdem bin ich das. Aber ich glaube schon, dass das ein großer Unterschied ist, mit wem man immer so einen ganzen Tag zusammen ist. Also mit meinen Kindern, meiner Frau, die jetzt überhaupt nicht bayerisch redet und meine Kinder auch nicht. Da rede ich wahrscheinlich nochmal bayerischer, weil es privat ist. Aber ich hatte mal, das ist schon lange her, das ist schon 25 Jahre her oder so, da hatte ich eine Freundin, das war auch eine Hamburgerin, witzigerweise. Und wir waren ganz frisch zusammen und dann habe ich einen Anruf bekommen aus der Heimat. Und da hat mich ein alter Freund, den ich schon von Kindertagen an kenne, und mit dem habe ich telefoniert, 10 Minuten oder so, und dann habe ich aufgelegt. Und dann drehe ich mich um und dann sehe ich in ein komplett entsetztes Gesicht. Und sie sagt, du bist ja wirklich Bayer. Weil die war entsetzt, also fasziniert auch. Sie hat gesagt, du warst ein anderer Mensch, ich habe die Hälfte nur verstanden.
Sofort warst du viel interessanter noch.
Ja.
Also Dialekt ist eine sehr emotionale.
Es ist immer gut, wenn man nicht alles versteht.
Ja. Also Dialekt sehr emotional,
ja. Wenn
man spricht. Was macht man als Bayer, wenn man hier in Hamburg dann doch mal Heimweh hat?
Nach Bayern fahren. Würde ich empfehlen, 6,5 Stunden mit dem ICE, wenn der fährt und pünktlich ist.
Wir müssen jetzt natürlich über deinen neuen Film sprechen. Also wir müssen nicht, wir wollen das ja. Und der heißt Die Eltern mit Ä geschrieben. Und warum, das erklären wir gleich noch. Das ist die Verfilmung des gleichnamigen Buches von Jan Weiler, Regie Sönke Wortmann. Und Sönke hat gesagt, ihm war von Anfang an klar, also gleich zu Beginn der Entwicklung des Films, dass du die Hauptrolle spielst. Hat er dir gesagt, warum?
Nee. Warum eigentlich nicht? Also
du hast nicht gefragt?
Nein, weil er mich wahrscheinlich einen dafür passenden Schauspieler hält und auch mir das zutraut. Das sehe ich jetzt mal als warum. Aber er hat es mir nach den Dreharbeiten gesagt. Weil ich habe gedacht, naja, gut, es wird vielleicht Vorschläge über die Konstantin gekommen sein. Aber es war wohl auch wirklich eher die treibende Kraft dahinter.
Konstantin also, Film müssen wir jetzt noch sagen.
Ja, ne? Konstantin genau. Film natürlich. Und die haben sich nicht dagegen gewehrt, sondern haben auch gesagt, ja, gute Idee. Und aber das freut mich sehr.
Die alte München-Connection.
Naja, so ist, mittlerweile ist das ja alles international, sind ja auch Preisen dabei. Nein, aber was ich sagen wollte, ich freue mich natürlich und das ist, auch hier wieder gibt es auf einen Teil die Eitelkeit, der es gut tut, aber es ist halt auch, wenn man eine Hauptrolle hat und in fast jedem Bild drin ist, ist es halt auch wirklich toll, wenn du weißt, der Regisseur wollte dich wirklich. Also es ist, du gehst vertrauensvoll ran und es nimmt ein bisschen Druck auch weg.
Haben wir Sönke natürlich auch gefragt, warum er dich genommen hat. Also er fand dich perfekt für die Rolle. Hat er uns natürlich erzählt.
Auch. Die hat auch Spaß gemacht. Das hat auch total. Und wir waren auch ganz oft, auch so im Vorfeld schon, bei ersten Drehbuchbesprechungen und so, hatten wir ähnliche Gedanken oder waren uns einig in vielen Sachen. Ja.
Die Dreharbeiten, die fanden ja zum größten Teil hier in Hamburg statt. Zum Beispiel am Johanneum, einem Gymnasium hier in Hamburg oder der Bartholomäus-Therme an der Alster oder auch im Stadtteil Volksdorf. Das war für dich ja praktisch. Du konntest zu Hause übernachten.
Ja, aber es war nicht so, wie ich mir das erhofft habe, weil ich wohne in Ottensen und das ist quasi mit die längste Distanz nach Volksdorf, wo unser Hauptmotiv war. Und ich habe mich so gefreut, boah, tollen Film zu Hause im eigenen Bett schlafen und in Hamburg drehen. Das wird super. Und dann musste ich jeden Tag in der Früh sind wir da 1,5 Stunden rausgefahren, weil das ist ja dann doch eine, ja, mit Stau und entweder man fährt durch die Stadt oder man fährt über die Autobahn. Das war nach Volksdorf ganz schön lang und da habe ich aber auch gesehen, wie groß Hamburg ist.
Wusstest du vorher gar nicht, ne?
Nein, doch, schon, aber man sieht es dann nochmal anders und nein, es ist aber es war auch ein bisschen spaßig natürlich jetzt. Ich habe mich sehr gefreut und ich finde, dass Sönke und unser Kameramann, der Andi Berger, die haben Hamburg ganz wunderbar eingefangen und haben Hamburg da auch ein Geschenk gemacht,
glaube ich. Auf jeden Fall, das ist eine Liebeserklärung an Hamburg und es ist auch so, Hamburg ist eine weitere Darstellerin im Film.
Ja, ist ein Hauptdarsteller auch.
Würde ich auch sagen, ja. Wir müssen jetzt natürlich nochmal kurz erzählen, für alle, die nicht so drin sind in der Geschichte, worum es geht. In die Eltern, im Mittelpunkt steht Familie Wenger. Die kennen wir bereits aus den Geschichten und dem Film Das Pubertier. Auch eine Verfilmung von Jan Weiler, ne? Aber mit ganz anderer Besetzung.
Und die Kinder sind jetzt raus aus der Pubertät. Hannes ist Schriftsteller, aber was er noch viel mehr liebt als seinen Beruf, das ist seine Familie. Doch mit seiner Fürsorge, wie dem aufwendigen Frühstück, das er jeden Morgen macht, da geht er seiner Familie zunehmend auf die Nerven.
Also Hannes, der Vater. Und dann will das erste Kind ausziehen und das stürzt Hannes in eine tiefe Sinnkrise. Dazu läuft auch noch die Karriere nicht mehr so ganz. Und mit der Ehe ist es auch nicht so zum Besten bestellt. Er fühlt sich plötzlich alt. Und deswegen eben auch die Eltern mit Ä. Aber mehr verraten wir jetzt nicht. Also das wäre dann zu viel.
Kein Spoiler. Kein Spoiler. Sebastian, was findest du oder fandest du an der Figur reizvoll? Es gibt ja so einige Parallelen auch zu deinem Leben, Anfang 50. Du hast auch 2 Kinder, die aber jünger sind als im Film. Warum hast du gesagt, ja, den Hannes, den möchte ich spielen?
Nee, es gibt viele Parallelen, aber es gibt halt auch viele totale Unterschiede. Und was ich ganz wichtig finde bei dem Hannes ist, dass er auch Schriftsteller ist. Das sind ja auch immer, also diese Bücher von Jan Weiler sind ja auch durchaus Kolumnen entstanden, auch durch biografische Kolumnen. Und dass ihm das halt, so Schriftsteller, Leute, die schreiben müssen, die müssen eine unglaubliche Selbstdisziplin aufbringen. Also ich als Schauspieler, ich werde engagiert und dann kriege ich eine Dispo und mir wird gesagt, wann ich wo zu sein habe. Dann sind dann Leute, die mir ein Kostüm anziehen, andere Leute, die mich maskieren. Und die anderen sagen, wann ich quasi mit meinem Job loslegen darf. Das ist aber als Schriftsteller, musst du das alles selber machen. Also musst selber deine Dispo schreiben und so. Und ich kenne ja viele Leute, die schreiben. Und viele davon sind total ganz klare Tagesrituale und Abläufe, weil sie das brauchen, um in diese Konzentration zu kommen, um auch um in die Situation zu kommen, ich mache jetzt meinen Beruf, ich schreibe jetzt. Und ich glaube, das hängt schon, das bin ich überhaupt nicht. Ich bin in Selbstdisziplin bin ich ganz schlecht, das ist einer meiner schlechtesten. Also ich bin immer gut wenn es um eine Gruppenaufgabe als Schauspieler. Ich muss was machen und dann kann ich meinen Text und da versuche ich mich gut einzubringen. Aber wenn es darum geht, ich muss jetzt mal meinen Schreibtisch wieder aufräumen, ich muss die Steuererklärung machen, ich muss Wäsche machen und ich muss mal ein bisschen mehr Sport machen und strukturiert durch den Tag gehen, das ist nicht meins. Aber ich brauch's auch nicht so oft. Aber der Hannes braucht das total. Für sich und sein Dasein. Aber er hat's halt übertrieben. Und er hat die Warnschüsse nicht gehört und die Erde dreht sich immer weiter und Veränderungen kommen so oder so. Und das kennt man ja immer, wenn man nicht fähig ist, Reformen zu machen und Veränderungen zuzulassen, wird's irgendwann krachen. Das ist bei Staaten so, das ist bei Beziehungen so, das ist in Familien so. Wir werden auch älter alle. Und wenn du das immer alles nur rausleugnest und dann passiert, dass alle auf einmal gehen und sich dann auch nur dein Verlag abwendet und dann steht er da und denkt sich, ja scheiße, ich bin ja alt. Und das ist ihm passiert, aber er versucht sie herauszustrampeln.
Und die Konstellation, das fandst du ganz reizvoll, so eine Figur
zu spielen. Ja, also diese Parallelen, Mitte 50, in einem kreativen Beruf, in Hamburg lebend, was weiß ich. Und auf der anderen Seite, dass der ganz anders lebt als ich. Sowas finde ich dann spannend.
Ja, viele Schauspieler sagen ja, Rollen werden umso interessanter, je weiter sie von einem entfernt sind. Ne? Aber es gibt ja schon so eine kleine Schnittmenge, aber so ganz so super weit ist sie ja nicht von dir entfernt.
Nein, es ist. Ich habe das früher auch immer gedacht, wie ich ein junger Schauspieler war und da habe ich über die Jahre, glaube ich, dazugelernt und ich glaube, eine ganz große Lehrmeisterin war für mich, wie man auch anders an Rollen geht, die Eva Mattes, mit der ich 27 Tatorte gemacht habe und dann später auch noch was anderes gedreht habe, aber die ganz anders an ihre Schauspielerarbeit gegangen ist und das fand ich, dass das, manchmal ist es auch total reizvoll, was zu spielen, was sehr nah an einem ist, weil man da auf einmal in andere Sachen eintauchen kann.
Was aus sich rausholen, was da irgendwo schlummert. Ne?
Ja, und da muss man manchmal auch ein bisschen tapfer sein, weil man dann so Erkenntnisse hat, die vielleicht nicht immer schick sind.
Zum Beispiel?
Sag ich nicht.
Du musst ja nicht alles verraten.
Nein, das würde den Rahmen doch hier sprengen.
Das genau.
So viel Zeit haben wir gar nicht.
Genau. Wir wollen ja auch wissen, Sebastian, wie gehst du an so eine Rolle ran? Reicht dir da das Drehbuch oder was ist dir da noch wichtig in der Vorbereitung? Zeichnest du so ein Psychogramm, dass du guckst, woher kommt die Figur, warum ist der so geworden? Oder sagst du, das ist gar nicht so wichtig?
Also das ist jetzt eine Figur, da reicht mir eigentlich das Drehbuch. Klar, ich lese dann auch mal bei Jan Weiler rein oder sowas, dass man sich einfach damit auseinandersetzt, weil das ist ja gesellschaftlich mir nah. Also die Parallelen haben wir jetzt schon hinreichend erklärt. Also das ist mir nah und ich kann da viel auch aus meiner eigenen Erfahrung reinspeisen und einfach auch aus der Erfahrung von Freunden und Beobachtungen. Ich glaube, als Schauspieler bin ich sowieso permanent in einem Beobachtungsmodus. Also ich liebe das auch, in einem Café zu sitzen oder ich reise ja sehr viel. Ich bin viel an Flughäfen oder an Bahnhöfen und einfach Leute zu beobachten oder sich zusammenzureimen. Was haben die für eine Geschichte miteinander, die zwei da drüben? Oder kennen sich die? Nee, keine Ahnung. Also das finde ich immer sehr spannend. Und natürlich sind das alles, die Kinder verlassen das Haus, eine große Krise. Man muss sich auch beruflich neu aufstellen. Das sind natürlich auch alles Sachen, die kenne ich aus meinem Freundeskreis und Verwandtschaft und was weiß ich. Das passiert ja immer wieder. Und das sind natürlich Sachen, die einem präsent sind. Also wenn man irgendwann einen historischen Film spielt oder wenn ich irgendwie spezifisch in einen Beruf eintauchen muss, weil ich einen Anwalt spiele in einem Film oder so, dann müsste ich mich ganz anders vorbereiten. Da brauche ich einfach mehr Know-how.
Ja. Hannes ist ja nicht so gut mit Veränderungen in seinem Leben. Das ist ihm ja zutiefst suspekt eigentlich. Ne? Steht ihm eher so skeptisch gegenüber. Ist das was du nachvollziehen kannst oder ist dir das völlig fremd? Also bist du jemand, der gut mit dir Veränderungen gut annehmen kann und
manchmal ist es auch eine Herausforderung, Veränderungen anzunehmen, aber mir ist es nicht so fremd, wie eben mein Job ist und das war mir auch wichtig an dem Job, dass der dauernd sich verändert.
Jetzt kommt gerade ein Cappuccino rein. Nein, es ist eben kein Cappuccino, ist es, Sebastian?
Ein doppelter Espresso Macchiato.
Genau, und jetzt werden wir nämlich gleich den Turbogang einschalten.
Jetzt werde ich gleich doppelt so schnell reden. Ja.
Kann man noch mehr Fragen stellen, gar nicht so schlecht.
Cool. Nein, Ich finde, also wie gesagt, haben wir schon gesagt, Veränderung ist, man muss sie annehmen. Manchmal tut es ein bisschen weh und es ist immer auch gut, da prophylaktisch zu sein. Vielleicht selber auch mal was bewusst zu verändern und zu sagen, ja gut, dann bin ich wenigstens dafür auch schuld, dass diese Veränderung so gekommen ist. Und weil das Leben geht weiter.
Hannes ist ja so ein bisschen so ein Schluffi auch, der sehr passiv ist, der Veränderung nicht mag. Ist das trotzdem eine Figur, die dir sympathisch ist?
Total. Aber das muss man, das lernt man ja als Schauspieler, man muss seine Figur lieben, selbst wenn man den Massenmörder spielt. Also nein, mir ist der sehr sympathisch und ich finde, der hat sagt auch ein paar sehr kluge Sachen und hat so ein paar Dingen eine Sicht, die ich auch privat teile und da mag ich den sehr gern.
Sünke sagt ja, ihm ist es total wichtig, aus gutem Grund, dass seine Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Texte können. Ne? Du kommst ja jetzt vom Theater, da musst du dir ja ganz andere Textmengen, musstest du dir
merken. Ja, das lerne ich gerade wieder.
Merken. Also
das ist gerade mein Hauptthema in meinem Leben, ist gerade Textlernen, weil ich ein neues Stück am St. Pauli Theater mache, was im Februar Premiere hat und gerade wieder eins aufgenommen habe, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr Premiere hatte und die beide Stücke haben wahnsinnig viel Text und ich komme mir vor wie, ich komme mir vor, als würde ich Abitur machen.
Und vor allem jeden Abend dann Abitur machen, ne?
Ja, jetzt das eine Stück ist jetzt draußen wieder, diese Wiederaufnahme, das eine Stunde 22, das sitzt, das ist jetzt abgehakt, also spiele ich sehr gerne, aber das muss ich jetzt nicht mehr lernen und am 20. Februar haben wir Premiere mit Geheimnisse und bis dahin muss ich noch ein bisschen ran.
Bist du ein guter Textlerner?
An sich ja, aber wenn es dann einmal so 70 Seiten Dialog sind, das ist dann schon... Aber beim Drehen bin ich immer schnell mit dem Text.
Deine Kinder werden ja irgendwann auch ausziehen. Du hast das jetzt im Film als...
Ich hoffe.
Da gibt es ja sogar ganze Filme darüber, die Kinder, die nicht
mit
ausziehen.
Mit 40 leben sie noch zu Hause.
Ja, aber das gibt's, ist wohl auch ein digitales Phänomen, weil viele gehen nicht mehr in die Welt, sondern gehen virtuell in die Welt raus und sagen, solange ich einen geilen Rechner habe, dann ist Hotel Mama super. Mhm. Und das ist ja tatsächlich wohl ein Problem, dass das nicht mehr so ist wie früher, wo man wirklich die Minuten gezählt hat, bis man endlich raus darf. Aber das, wir werden sehen, wie es kommt. Noch ist es nicht so weit.
Genau. Du hast das durch deine Rolle als Filmvater ja schon einmal jetzt durchlebt.
Das ist toll, als Schauspieler kann man viele Sachen üben.
Das wollte ich dich gerade schon mal fragen. Du hast ja eigentlich jetzt so ein bisschen das Rüstzeug an die Hand bekommen, wie es sein könnte, emotional. Also das ist doch super in dem Beruf, ne?
Das ist wirklich toll. Ich war auch schon Vater, bevor ich Vater war. Also schon 2-3 Mal. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Dass der sich genervt war, aber auch ganz gerührt. Also viele Sachen kommen, wie gesagt, die kann man so ein bisschen üben.
Die Dreharbeiten beginnen bei Sönke Wortmann ja immer mit so einem sogenannten Table Read. Ne? Und ja, da sind dann.
Man kann auch Leseprobe sagen.
Wir sagen jetzt mal Table Read.
Und ich sag Leseprobe.
Ja. Und da sind dann alle dabei, Autor, aber auch ganz viele Schauspielerinnen und Schauspieler, also so viele wie möglich. Und Jan Weiler war ja auch dabei. Welche Dynamik entsteht da und wie hilft dir das später beim Dreh?
Das ist. Ich finde, mit einer Leseprobe geht's los. Das ist wie früher als Kind, wenn meine Großeltern aus München nach Garmisch-Partenkirchen gekommen sind, 2 Tage vor Weihnachten, und man hat den Punsch zusammen gemacht. Das war Lasset die Spiele beginnen. Dieser Moment ist es, wo man sagt, jetzt ist es da. Es ist jetzt, aber es ist noch ein bisschen Vorbereitung und das ist bei so einem, wenn dann das Ensemble zusammensitzt, man hört sich so das erste Mal und da war jetzt diesmal auch keine große Überraschung dabei, aber die Jungen auch sind, man hört so, wie man miteinander redet und das Gelesene und die ersten Gags werden improvisiert, die ja dann auch einen Weg vielleicht mal sogar noch ins Drehbuch schaffen oder so. Das ist ganz wichtig. Das ist so der Moment, wo es losgeht. Das ist ein schöner Startpunkt in eine Produktion.
Sebastian, das war ja jetzt dein erster Film mit Sönke Wortmann. Alle sagen ja, der ist so cool am Set, der spricht nie zu viel, alles ganz ruhig. Ist dir das manchmal vielleicht ein bisschen zu ruhig sogar?
Nein. Das war, ja gut, es kommt immer drauf an, was man für einen Film macht. Es kommt immer drauf an, wie die Bedingungen sind. Ja, wenn es nicht klappt, und man sagt, es klappt jetzt schon den dritten Tag nicht und er ist immer noch so ruhig, dann würde man sich vielleicht sagen, jetzt hauen wir mal auf den Tisch oder was ist jetzt? Aber die Situation war ja nicht da. Also es waren super KollegInnen da. Also alle, hat wirklich richtig Spaß gemacht. Dann hat ganz toll mit den ganzen jungen Schauspielern, also meine Kinder, deren Freunde oder so, das war auch in der Ballung. Ich habe natürlich schon mit jüngeren Schauspielern viel gearbeitet. Das ist ja auch langsam, aber sicher nicht mehr vermeidbar.
Nein, du bist aber nicht mehr der Jüngste am Set. Ne?
Nee, aber letztes Jahr, ich habe einen Film gemacht in Österreich. Da war ich, glaube ich, der drittälteste am Set. Und da waren 40 Leute am Set.
Jetzt wird es langsam eng.
Da wird es fies, ja.
Sebastian.
Nein, aber und dann ist es toll, weil Sönke sagt, was er will, er kann es sehr klar ausdrücken und es ist super. Der Kameramann, Hammer, wie er das macht, auch die ganze Abteilung, überhaupt alle Departments, die kennen sich aber auch alle schon. Sie wissen, wie man miteinander arbeitet und das war wirklich beeindruckend. Das war sehr schön.
Er dreht ja, also Sönke dreht ja legendär immer nur wenige Takes oder eher wenige, manchmal auch nur einen Take. Wie ist das für dich als Schauspieler? Ist das Druck, weil du weißt, du hast nur ein, zwei Versuche? Nö. Oder?
Nö. Nö. Ist überhaupt nicht, weil wenn wir mehr brauchen, dann brauchen wir halt mehr. Das ist ja auch nicht so, dass er sagt, ja, du kriegst nur zwei Chancen. Das ist ja nicht. Also wenn man halt einmal mehr braucht, das kann ja auch mal was sein. Nein, es war überhaupt nicht Druck. Nee, ganz im Gegenteil. Ich finde das total angenehm, weil das zeigt, wenn Leute... Also ich finde, ein Zeichen von Erfahrung ist, dass sich Menschen schnell entscheiden können. Dass er sagt, ja super, ich habe den Take, ich brauche nichts anderes, ich will das so haben. Und er weiß auch davor, wie der Film ausschaut und wo er geschnitten wird.
Wir brauchen jetzt nochmal, wir wollen eine kleine Anekdote von dir hören. Gibt es einen Tag am Set, an den du erinnerst, der besonders lustig war? Oder an dem irgendwas passiert ist, wovon du sagst, das werde ich aber nicht vergessen?
Naja, ich habe mich fit gemacht für den Film und ich habe... mich vorbereitet und viel geschlafen und war echt fit und habe mir dann, glaube ich, direkt am, es müsste der dritte Drehtag gewesen sein, in der frühen fetten Hexenschuss reingefahren. Und das war eine lustige Drehwoche. Und da war ein Drehtag dabei, da konnte ich mich dann quasi überhaupt nicht mehr bewegen. Da wurde ich dann in der Mittagspause zum Orthopäden gefahren, der hat mich dann fit gespritzt, dass ich den Nachmittag drehen konnte. Und wie durch ein Wunder waren die Tage, wo ich den Hexenschuss habe, fast nur sitzende Szenen. Und das haben wir irgendwie ganz gut hingekriegt. Und gut, dann kriegt dann immer ganz viel Lob von den Leuten. Ah, du bist ja so tapfer und so. Und ich denke mir, was wäre die Alternative? Aber es ist natürlich auch schön. Und dann wurde es endlich wieder gut. Und es war alles fein. Und dann habe ich den Film, den haben wir uns ja mal angeschaut, in einem Screening, wie er fertig war. Das muss man ja immer machen, wenn man Pressearbeit machen will. Und meine Frau war da reingesehen und die hat mir beide sehr loslachen. Weil einmal, ich verrate nicht wo, sieht man es dann doch, dass ich einen Hexenschuss hatte.
Das ist so ein bisschen hinfällig, da durch die Gegend kriegst.
Ja, da versuche ich noch, gehe ich so ab aus dem Bild raus und ich tue so, als wäre jetzt alles okay, aber es ist schlecht gespielt.
Okay, Leute, sucht die Szene, findet den Fehler.
Ja, ich werde heute auch gucken, wir gucken ja noch die Premiere, werde ich nochmal drauf achten, wo es ist dann. Sebastian, wie fängt das mit dir und der Schauspielerei an? Du kommst ja eher aus einem naturwissenschaftlich geprägten Haushalt. Dein Vater war Ornithologe, Vogelkundler. Hast du auf Familienfeiern die Gäste unterhalten? Warst du der Klassenclown, ja?
Ja, so. Nein, also meine Eltern sind nicht ganz unschuldig. Gott hab sie selig, beide. Ich grüße nach oben und bedanke mich nochmal. Die sind nicht ganz unschuldig, weil die haben, haben sie immer viel Kabarett-Schallplatten damals in den 70er Jahren, noch so Wiener Kabarett-Schallplatten gehabt, die wir uns immer wieder angehört haben. Und dann, mein Vater mochte Filme einfach immer gern. Und dann war ich schon als Kleinkind, war ich ein riesen Western-Fan. Ich habe jeden Western geguckt, den man so sehen kann. Und meine Mutter hat dann auch gesehen, da ist eine Liebe dafür da. Die hat mich früh mitgenommen ins Kindertheater oder nach München sind wir dann gefahren. Da war ich dann schon ein bisschen älter, so in der Volksschule, so unter dem Motto, wenn du schön vorschläfst und so, dann fahren wir mal unter der Woche nach München ins Theater. Das fand ich super faszinierend. Ja, ich habe wohl immer Sketche gemacht im Kindergarten und ich war früh im Gymnasium schon in der 6. oder 7. Klasse in der Schultheatergruppe und ich glaube, ich war so ungefähr 13, da habe ich das erste Mal den Wunsch geäußert, ich werde mal auf eine Schauspielschule gehen. Also, oder ich will mal auf eine Schauspielschule gehen.
Wie kam das damals so an? Was war die Reaktion?
Das war, okay, ist keiner schreiend weggelaufen. Also A, glaube ich, war auch... gab es auch so eine Bekannte von meiner Mutter gesagt, wie sie es gehört hat, sie gesagt hat, naja, das ist ja nicht überraschend. Ist doch klar, dass der das machen muss. Führt ja keinen Weg dran vorbei. Was ich jetzt auch nicht weiß, ob das wirklich so war. Aber nee, meine Eltern haben gesagt, ja, kannst du, aber dann muss es auch eine richtig gute Sache sein. Du musst eine gute Schauspiel, also dann den seriösen Weg, den gibt's ja auch. Und das hat zwar nicht gleich, aber dann ja irgendwann geklappt.
Wenn schon, dann richtig, ne? Wir haben hier schon gerade gesprochen über deinen Vater, Einhard Betzel, der war ein bekannter Ornithologe, also nochmal für alle, die nicht so drin sind, Vogelkundler natürlich. Er war zum Beispiel Vizepräsident der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft, er hat viele Artikel geschrieben, an Büchern mitgeschrieben. Warst du als Kind oft mit ihm unterwegs und hast Vögel beobachtet?
Oder? Nein, wir waren viel unterwegs, aber Vögel habe ich nicht beobachtet. Das war nie meine Disziplin, nie mein Thema, ich kenne mich da auch gar nicht gut aus. Mhm. Aber ich habe viele andere Sachen von meinem Vater übernommen. Also die Lust aufzutreten. Mein Vater hat sehr gute Vorträge gehalten, hat aber auch gerne mal irgendwie bei Familienfeiern oder bei Kongressen irgendwie auch was Witziges gemacht und was Satirisches. Mein Bruder hat die andere Leidenschaft übernommen, diese absolute Reiseleidenschaft von meinem Vater. Also haben wir sehr viel von ihm übernommen, aber nicht das Thema Ornithologie. Und ansonsten komme ich, glaube ich, auch sehr stark nach meiner Mutter.
Ich hatte mir jetzt so vorgestellt, dass du im Sommer, wenn du da auf dem Balkon oder Terrasse sitzt, Sommer oder Frühling, dass du da die einzelnen Vögel unterscheiden kannst.
Nee, kann ich nicht. Aber es war, kann ich überhaupt nicht. Aber was, also immer war mit meinem Vater spazieren gehen, war immer, er hatte immer ein Fernglas dabei und immer ein Diktiergerät, um zu sagen, was er jetzt gerade gesehen hat. Und der war so unterwegs, dass er Filme nicht gut fand, wo die Vogelstämme nicht gepasst haben.
Also so weit ging das schon.
Ja, ja, er hat zum Beispiel
Bernhard und Bianca, falsche Vogelstimme.
Nee, aber Out of Africa damals, hat er gesagt, das versteht er nicht, dass ein Film so teuer produziert wird.
Jenseits von Afrika.
Ja, ne? Jenseits von Afrika, dass ein Film so teuer produziert wird. Und dann gibt's eine Vogelstimme zu hören, die überhaupt nicht, den gibt's überhaupt nicht in Afrika, sagt er, diesen Vogel. Und der läuft in einer Endlosschleife. Den hat ein Tonmeister, es war damals ja noch Tonband, in eine Endlosschleife geschnitten. Er hat gesagt, so singt kein Vogel. Und dann hat er gesagt, kann er nicht gucken. Macht ihn kirre. Aber das ist, ich nenne das so eine erweiterte Wahrnehmung. Also was weiß ich, dass ein Motorradliebhaber, wenn man eine Harley Davidson in einem Film mit einer Vespa vertont, sagt er wahrscheinlich auch, was ist der Scheiß, das geht ja nicht. Also ja, jeder hat da so seins.
Wenn du sagst, du kommst eher nach deiner Mutter, was waren die Charaktereigenschaften, was meinst du, die du von ihr mitbekommen hast? Ja, lustig,
mein Vater war der Rationalere, meine Mutter war die Emotionalere und auch die absolute Meisterin der Pointe, also der kurzen, knappen Pointe. Und sie und meine Oma, mütterlicherseits, die waren da, da komme ich schon in die Richtung.
Deine Signature-Rolle in den vergangenen Jahren, das war ja schon so der Franz Eberhofer. Ja, ne? Und wie oft wirst du auch als Franz angesprochen?
In Bayern oft. Der Eberhofer oder Franz, also das passiert schon.
Der Eberhofer Franz.
Wie findest du das, wenn dann jemand sagt, Franz? Servus.
Oder du bist doch der Eberhofer, dann sage ich, ja, im Moment nicht. Nein, es ist, die meisten sind wahnsinnig freundlich und sind total nett und das ist schön und ich freue mich total und ich freue mich über den Erfolg und das ist einfach auch so eine Fangeschichte, es ist toll. Und es gibt manchmal Momente, da brauche ich es nicht, aber es ist grundsätzlich, finde ich, super.
Die gute Nachricht für die Fans ist ja, es wird einen neuen Eberhofer-Film geben. Mal gucken, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Steckerl.
Ich helfe dir sonst. Steckerl-Fischfiasko.
Ja, ich wollte gerade sagen, Steckerl ist das einzig bayerische. Fischfiasko ist.
Fischfiasko, das hätte ich jetzt auch hingekriegt.
So weit ist sie ja gar nicht gekommen.
Ja, nein, aber
Steckerl ist sie schon.
Ich fand nur lustig, dass Steckerl voll fließend rauskommt, dann die zwei Hochdeutschen ausdrücken.
Genau, vielleicht steckt in mir eine Bayerin.
Ja, wer weiß man's.
So. Und der startet ja wahrscheinlich im August. Und dann kommst du mal wieder im Podcast zu uns.
Ja, wenn ich darf, komm gerne wieder vorbei.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben über Sönke Wortmann gesprochen, über seine buddhistische Ruhe auch beim Drehen. Du bist ja eher ein ungeduldiger Mensch, oder?
Ja, beim Autofahren furchtbar und beim Reisen. Also wenn wer mit meiner Zeit spielt, weil ich bin so viel unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Und wenn wer mit meiner Zeit spielt, dann kann ich, das ist für mich ein ganz schlimmes Verbrechen. Wenn Leute denken, ja, dann wartet der. Also das ist, aber nicht beim Drehen. Nicht beim Drehen, das ist was anderes. Da muss man warten. Das ist, der Beruf ist warten.
Also die meiste Zeit ist warten, das stimmt. Ja. Wir freuen uns, wenn du wiederkommst, ja, Sebastian. Und drücken die Daumen natürlich für den Film. Ja. Und wenn ihr Sebastian sehen wollt im Kino, ab 12. Februar könnt ihr das in Die Eltern.
Genau. Danke, dass du da warst, Sebastian.
Danke für euer Interesse.